Herzlich willkommen zu Leading Tech, dem Podcast für die Tech-Savvy C-Levels in Deutschland. Ich freue mich heute auf einen ganz besonderen Gast. Alexander, freut mich, CTO von NTech Systems.
Hallo Felix, grüß dich.
Ich freue mich, dass du da bist, auch deine Themen, die du mitgebracht hast. IT Asset Management in ganz kurzen Worten gesagt. Vielleicht kannst du da gleich noch mehr zu verlieren.
Sehr gerne.
Aber vielleicht sagst du erstmal was zu dir. Wer bist du? Was machst du?
Ich bin Alexander van der Steeg, der CTO von NTech Systems. Bin zu kurzen privaten Facts 39 Jahre alt, verheiratet, Familienvater, auch ein sehr familienorientierter Mensch. Bin wohnhaft in Darmstadt und bin ein sehr ausgesprochener Technik-Enthusiast. Schon seit jetzt grob fast 20 Jahren bin ich im gesamten Bereich unterwegs, habe unterschiedliche Dinge getan, von Softwareentwicklungen, Architektur bis auch reine Management-Ebene entsprechend und habe darüber hinaus Teams aufgebaut in ganz, ganz unterschiedlichen Dimensionen, von wo ich alleine war, hochskaliert, 10-Mann-Team aufgebaut, nur reine Entwicklung, oder auch übernommen ein Team, waren 7 Leute hochgezogen auf 25 Mitarbeiter dann entsprechend in einer anderen Rolle, und habe dabei unglaublich viel über Technologie und vor allem die Zusammenarbeit mit den Menschen gelernt. Und das ist sicherlich die größte Fähigkeit auch in der heutigen Zeit, diese Technologie mit den Menschen, mit Prozessen zu verbinden, um dann ja, Mehrwerte für die Unternehmen und ja auch die Gesellschaft zu schaffen. Und historienmäßig auch Branchen, die ich bearbeitet hatte, habe klassisch angefangen, Telekommunikationsbereich über Agentur, war auch mal interessant, ist oft negativ behaftet, muss kein schlechter Punkt sein, eine Agentur, rüber zu Accretech, also sprich, was eigentlich heute richtig in ist, war damals eher so ein Nischenprodukt. Da haben wir auch damals einen Pitch gewonnen bei der Landesbank in Wiesbaden, mussten da quasi ein Produkt quasi vorpitchen, weil wir dafür Fremdkapital letzten Endes gebraucht haben. Und dann entsprechend jetzt dann im vorletzten, jetzt im letzten Bereich Textilproduzent war ein Arbeitgeber. Und jetzt bei NTech Systems bin ich für die Technologie entsprechend dort verfügbar. Unterschiedliche Rollen, beginnt natürlich sehr, sehr klein, als kleines Licht, Softwareentwicklungsbereich, erstmal alles gelernt von Grund auf. Klassisch auch erst Backend-Stack, dann rüber zum Full-Stack, dann zum Management des ganzen Teams, Gesamtleitung der IT, auch mit Betrieb von Servern, auch Cloud-First-Konzepte dann auch entsprechend schon umgesetzt, bis jetzt zu allem. Als CTO macht man alles. Also das hatten wir eben so ein bisschen schon.
Ja, ich finde schön, dass du gerade auch nochmal so den Werdegang aufgezeigt hast, weil das finde ich auch immer spannend, auch ich glaube auch für die Zuhörer spannend, wie man eben auch zu einem CTO wird. Gibt es da irgendwas, wo du gesagt hast, das ist ein Punkt, den sollte keiner missen? Ist das der Standardweg? Oder gibt es aus deiner Sicht einen anderen guten Weg oder besseren Weg, den man hätte gehen können?
Sehr schwierige Frage. Ich würde behaupten, es gibt nicht den einen Weg. Jeder muss da seine eigene Reise so ein bisschen definieren. Entscheidend bei dem ganzen Thema ist für mich, ich habe kein Studium gemacht. Viele der Gäste hier sind ja studierte Informatiker zum Beispiel oder haben irgendeinen anderen technischen Studienhintergrund. Ich habe damals mich gegen ein Studium entschieden, weil ich nach dem Abitur überlegt habe, was machst du jetzt? Orientierungsphase. Zivildienst gemacht in einem Kindergarten, um auch mal was ganz anderes zu machen, so einen Weitblick zu bekommen, was interessiert mich, wo bewege ich mich. War gut, aber ich habe schon gesehen, das ist dann wertschätzend, aber ist natürlich auch vom Geld und auch von anderen Faktoren heutzutage, war das dann doch nicht das, wo meine Passion liegt, weil ich habe schon relativ früh mit Technik angefangen. Und dann habe ich entschieden, guckst du mal ein Informatikstudium an. Bin zur Uni gegangen, habe mir ein paar Vorlesungen geguckt, habe festgestellt, ist das eigentlich ganz cool, aber war halt auch die Mathe-Vorlesung und habe mich dann entschieden, nee, das ist dann doch ein bisschen zu theoretisch alles. Und ich war auch schon immer ein Praktiker, ich will was machen, Dinge angehen, Projekte realisieren und ich sah das dann eher als zu dem Zeitpunkt als vergebene Chance an, direkt einzusteigen. Und dahingehend habe ich dann eine Ausbildung begonnen und von der Ausbildung über diese Rollen, die ich jetzt quasi kurz angeteasert habe, habe ich dann immer weitere Kompetenzfelder hinzugewonnen. Und das war für mich natürlich schon ja, extrem wichtig. Jede Rolle, ob positiv oder auch negativ, was da von Effekten mit reinkommt, ja, machen dein Profil unglaublich besser. Das muss man wirklich sagen.
Ja, okay, also dann, ich merke schon und ich kenne es ja auch von mir, dieses stetige Lernen wollen auch, das ist halt das Wichtige an der Stelle. Aber dann hast du das auch durchgehend, also betrieben. Ne? Du bist ja nie stehen geblieben. Du hast immer hungrig auf mehr Wissen eigentlich oder mehr Kompetenz, mehr Verantwortung.
Genau.
Also, das muss man dann auch wollen. Ja.
Ja. Also für mich war extrem wichtig, offen zu sein. Ich brauche im Abitur nochmal einen Rücksprung zu machen, Dinge getan, in denen ich nicht gut war.
Ja, ja.
Und da habe ich mir gedacht, ich mache Dinge, auf die ich Lust habe, wo ich einfach etwas erfahren möchte. Und das ist bis heute so. Und man wird besser. Das ist auch ein Effekt, den man sagen muss. Am Anfang bist du dann vielleicht in einem Themengebiet nicht so toll wie vielleicht durch ein Studium oder durch dann die Projekterfahrung. Aber das holst du ein. Du musst da dranbleiben. Ob das ob das ein Marketing-Thema ist oder ein Technologie-Thema ist, eigentlich fast egal.
Ich glaube, gerade in unserem Feld, aber wahrscheinlich auch in vielen anderen Bereichen, geht es halt auch viel über Erfahrung. Die Fehler gemacht zu haben oder die Projekte gemacht zu haben, ob gut oder schlecht, einfach die Erfahrung gesammelt zu haben.
Ja. Genau.
Und dann, wie du gesagt hast, auch mit Menschen, und das lernt man auch nicht am Schulbuch, sondern nur im echten Leben. Ja. Cool. Ja, das super Intro, glaube ich, wirklich spannend für alle, die auf dem Weg dahin sind, mehr Kompetenzen zu erlangen und auch auf dem Weg zum CTO-Dasein sind. Können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen, was vielleicht auch in deiner Rolle jetzt die Herausforderungen sind. Aber erklär doch erst noch mal vielleicht, was ist Entech Systems und was machst du dort?
Entech Systems ist ein Softwareunternehmen, das vorwiegend in verschiedenen Kompetenzfeldern, wir bieten ein IT-Asset-Management an, darüber reden wir ja heute sehr, sehr viel. Wir bieten aber auch Managed Hosting an, sehr kleiner Teil für entsprechend, aber auch natürlich ein Individual-Software-Entwicklungsthema. Also man kann auch zu uns kommen, wenn man einzelne Themen hat und sagt, hier, ich möchte was umgesetzt haben.
Ja.
Wobei wir fairerweise sagen müssen, wir switchen gerade so ein bisschen stärker zu dem reinen IT-Asset-Management und dann noch dem Rest, dem Managed Hosting.
Ah, interessant. Da muss ich jetzt mal so rumfragen, weil wir machen ja hauptsächlich Softwareentwicklung. Was war bei euch zuerst, das Produkt oder die Software, die individuelle Softwareentwicklung?
Erst die individuelle Softwareentwicklung.
Okay. Ja. Spannend. Aber genau, was macht euer Produkt?
Also unser Produkt Inventory 360 ist ein Tool, um den gesamten IT-Lifecycle entsprechend abzubilden. Das ist ein IT-Asset-Management-Tool. Das heißt, von einer Beschaffung, also ich möchte beispielhaft Notebooks kaufen, über die Inventarisierung, Inbetriebnahme, Wartung, Verwaltung, bis hin irgendwann, wenn das entsprechend natürlich entsorgt werden muss oder kaputt geht, kann man damit sehr viele Prozesse, die in der IT sind, abbilden. Aber, ist natürlich auch ein fairer Punkt, wir haben das System mittlerweile so customized, dass man damit auch Büromöbel verwalten kann. Man kann damit auch, ich sag mal übertrieben, ein Fitnessstudio verwalten. Also die Kategorie ist nicht mehr IT-basiert, da wir mit sehr unterschiedlichen Feldern, Attributen, dem Management des gesamten Systems sehr gut damit arbeiten können, setzen das zum Beispiel auch Baugewerbeunternehmen ein.
Okay.
Ja, also die realisieren damit ihre Baustellen, darüber werden dann Werkzeuge verwaltet und entsprechend natürlich auch IT-Assets, also Smartphones und so weiter. Und als Beispiel ist, jetzt ist die Baustelle zu Ende, gibt einen großen entsprechenden Baustelle mit, keine Ahnung, Tausenden von Assets und jetzt wird die rübergezogen, weil die Baustelle ist zu Ende. Alles klar, im System anklicken, rüber switchen und solche Bike-Actions zum Beispiel sind da alle schon mit dabei, dass du quasi praxisnahe, praktikable Features hast, die den realen Alltag unserer Welt abbilden.
Ja.
Weil das ist häufig ein Kriterium für die Unternehmen. Kann man das einsetzen, um die Nachteile, die ich aktuell habe, zu beseitigen, Mehrwerte zu nutzen, weil die IT oder auch ein Verwalter von so einem System muss natürlich ganz klar damit Zeit sparen. Das ist ein ganz großes Kriterium, gerade bei dem Overtooling-Gefahren der heutigen Zeit.
Ja. Also seid ihr nach meinem Verständnis ohnehin branchenagnostisch? Erstmal IT-Abteilungen aus jeder Branche könnt eure Lösung nutzen.
Ja.
Aber ihr seid dann darüber hinaus auch noch nicht nur auf IT-Assets fokussiert, sondern eben auch auf alle anderen möglichen Inventargegenstände.
Eigentlich ist das ein sehr breites Tool. Es gibt
Ja,
bestimmte Bereiche, wo es vielleicht nicht so sinnvoll ist als für andere. IT natürlich im primären Fokus, aber klar, du kannst jeden Inventar verwalten. Vor allem, wenn du noch zusätzlich, da kommen wir nochmal dann dazu, den buchhalterischen Aspekt beachten musst.
okay, ja. Ja, die Herausforderung, die ich ja auch bei unseren Kunden oder auch bei uns selbst manchmal dann sehe, ist dann die Schnittstelle zum Beispiel zum Service oder zum Support von eben IT-Assets. Ob das jetzt Mobile Device Management ist, ganz klassisch bei uns, wo du dann eben halt auch ein gewisses Monitoring drauf brauchst oder gewisse Zugriffsrechte drauf brauchst für einen Support. Dockt ihr da irgendwo an andere Systeme oder deckt ihr das selbst mit ab? Wie funktioniert das?
Grundsätzlich ist es so, bei uns kann man auch Passwortdaten zum Beispiel ablegen. Die werden dann zum
Okay.
Beispiel verschlüsselt abgelegt. Also es ist keine Klareinsicht
Okay.
möglich und die liegen dann auch nicht nur verschlüsselt einsehbar drin, sondern sind auch auf der Platte wirklich mit einem hohen Verschlüsselungsstandard
Ja,
versehen.
ja.
Man kann, das gesamte System ist API-based. Also sprich, ob man jetzt als Beispiel das als realer User haben will oder entsprechend mit Systemen verknüpfen haben möchte oder ja, Anforderungen an das System stellt, ist egal, ob du dir eine Web-Oberfläche anguckst oder halt ein
Ja.
Server-to-Server-Prinzip anwenden musst, das geht entsprechend. Und wir aktuell setzen auf den primären Fokus, wir sind offen, kommt zu uns, dockt euch an, weil in der Realität, da gibt es einen Klassiker, das ist SAP zum Beispiel, die sagen, ja, ihr habt eine SAP-Schnittstelle. So ein ganz großer Klassiker, weil jeder braucht man,
Ja,
es geht
ja.
jeder, keine Ahnung, jeder zweite Euro mittlerweile ja durch. Und dann sagen wir, ja, man kann sowas anbinden, aber ihr habt bestimmt in 60% der Fälle Customizing hinten dran im SAP. Und dann wird's schwierig. Deswegen andocken, Nutzen der Daten, alles gar kein Problem. Und wir werden zum Beispiel auch andere Features im Rahmen von einem Self-Service-Portal, das jetzt schon verfügbar ist, auch da reinführen. Das heißt, es wird immer mehr ein größeres Tool, was Teilaspekte von anderen Tools abdeckt, um auch diese Overtooling-Gefahr abzuwehren, die die ganzen IT-Admins auch haben. Gibt es gerade einen großen Bericht auch gerade zu lesen. Und da muss man halt ganz klaren Fokus drauf haben. Am Ende, was ist unsere Idee? Wir wollen, dass primär die IT-Admins, aber auch später dann C-Level-Ebene da reingehen und sagt, da finde ich alles, was meine Assets betrifft, mit allen Daten, die da drin sind, mit allen spezifischen Feldern, die mein Unternehmen ausmachen, um dann den Mehrwert für andere Prozesse im Unternehmen abzubilden.
Sehr gut. Jetzt interessiert mich, wenn wir schon mal beim CTO sprechen, wann habt ihr das Produkt entwickelt?
Das Produkt ist eigentlich sogar schon 2013 entstanden,
Okay.
also schon sehr, sehr lange
Ja,
im
ja.
Prozess, aber immer wieder weiterentwickelt worden. Ich bin ja fairerweise erst seit einem Jahr dort. Also
Ja.
mein Team, was jetzt quasi das Produkt entwickelt, macht das schon wesentlich
Okay.
länger. Und es hat natürlich begonnen mit einem sehr kleinen Produkt mit sehr wenigen Features und wurde immer weiter mit neuen Kundenideen und Wünschen aufgepolstert. Ein Beispiel aus dem letzten Jahr von uns ist, wenn man alleine 200 Feature-Requests nur vom Kunden implementiert,
Okay.
kostenfrei, also keine Prio-Feature-Requests, die dann der Kunde zum Beispiel bezahlen muss. Und da fließt das rein und damit wird das Produkt immer wieder besser. Unser
Ja.
Backlog ist natürlich pickepacke voll, aber das ist egal, das ist unser geistiges Kapital für die Zukunft. Und das Produkt wird, ich kann das nur versprechen, immer mehr in diesen Enterprise-Bereich reingehen.
Ja,
Und auch
spannend.
mehr Features anbieten, die, wenn man die Masse anguckt, praktikable Lösungen anbietet.
Ja. Warum ich auch gefragt habe nach dem Entstehungs Datum, sag ich mal, nach der Zeit, ist nämlich die Technologien. Vielleicht kannst du dazu ein paar Worte verlieren, weil das wäre es für mich spannend, ein Produkt, was jetzt 2013, sag ich mal, angefangen wurde zu entwickeln, sicherlich in einem kleinen Kern, der jetzt immer erweitert wurde, wie sich das vielleicht auch verändert hat vom Technologiestack, war es schon immer cloudbasiert, solche Fragen stelle ich mir.
Also grundsätzlich war das Produkt am Anfang nicht cloud-basiert. Es war quasi in die Möglichkeit, dass die Systeme on-prem gehostet werden konnten und auch
Okay.
quasi noch nicht in der Containertechnik, die es heute gibt.
Ja.
Wir bieten es heute an in Hyper-V, für die VMware Suite, aber auch für den KVM, also sprich, da geht das auch. Und dann sind mein Kollege und sein Team haben damals dann den Switch gemacht, hat alles klar, wir wollen jetzt auch diese Cloud-Lösung entsprechend mit anbieten, weil das kommt jetzt immer mehr, haben das gemacht. Und ein Novum, wir machen ohne Hyperscaling-Architektur, bedeutet, wir setzen kein Azure, kein AWS und kein Google ein, aber auch oder keinen anderen amerikanischen großen Anbieter. weil wir sehr viel mit Behörden arbeiten. Und es ist ja aktuell, wie ist es mit dem Privacy Shield, welche rechtlichen
Ja.
Grundlagen gibt es? Gewinnst du sehr selten einen Pitch, wenn du
Ja.
Hyperscaling-Architektur hinten dran hast. So bieten wir alles von eigenem Rechenzentrumsstandort aus, hier in Frankfurt auch entsprechend. Und da wird natürlich ganz klar Wert drauf gelegt. Wir können die ganze Chain abbilden, sind ein deutsches Unternehmen, also den deutschen, aber auch den europäischen Datenschutz können wir vollständig einhalten. Und da wir haben auch harte Audits schon hinter uns, wo wir dann mit 2 Tagen mal wirklich oder
Ja.
3 Tage mit einem Datenschutzbeauftragten zusammengesessen haben. Und der sagte dann am Ende, es tut mir leid, ich bin normalerweise ein harter Hund, aber es ist nicht möglich. Ey, es
Ja,
ist alles super.
dann alles richtig gemacht. Okay, interessant. Wo du jetzt auch sagst, Hyperscaler, okay, ist Infrastruktur. Habt ihr jetzt ohnehin auch in dem Rechenzentrum sagst, ja, macht ihr Managed Hosting auch für andere mittlerweile, also wahrscheinlich.
Sind in Anführungszeichen, das ist ja nicht unser Kerngeschäft, nicht
Ja,
jetzt quasi 1000 Instanzen oder so, aber wenn ein Kunde zu uns kommt, gerade für spezielle Dienste, also klassischerweise einen ganz simplen Server zu hosten, ist nicht unsere Prämisse, aber so Spezialarchitektur, das dann hochzuziehen, das wäre schon ein Use Case von uns.
interessant. Okay, aber worauf ich noch hinaus wollte, ist der restliche Tech-Stack. Wenn du sagst, es geht auch immer mehr Enterprise, was für Programmiersprachen oder Frameworks nutzt ihr dann?
Sehr unterschiedlich. Also Kern ist natürlich immer noch PHP. Bisschen natürlich, wenn
Okay.
man heute sich die Sachen anschaut, ja, gibt es unglaublich viel mehr dazu. Aber PHP ist trotzdem eine unglaublich ja, starke Sprache geworden, gerade in der 8er-Version, wenn man sich jetzt anschaut. Also es enthält eigentlich alle Enterprise-Features, die man aus den ganzen anderen klassischen Programmiersprachen kennt, also aus dem
Ja.
JavaStack zum
Ja.
Beispiel. Dann natürlich vom Dockerisiert ist alles, also wir arbeiten in kompletten Containern, ob jetzt die lokale Entwicklung, ob jetzt, wenn wir Rollouts machen, wenn wir Demos
Ja.
ausrollen, wir rufen einfach klassisch ein paar Skripte auf, der Container ist da, der Kunde kann mitarbeiten, wir können Updating darüber fahren, Penetration-Testings,
Ja.
all das, was eigentlich ein de facto Standard ist aktuell, und haben natürlich, da gehe ich dann später nochmal kurz drauf ein, auch natürlich komplette GitLab-Pipeline, wo alles dann drin ist, unsere gesamten
Ja.
Skripte und was wir alles entsprechend auch brauchen.
Ja. Cool. Sehr interessant. Dann würde ich tatsächlich mal auf deinen kleinen Leitsatz, den du mir im Briefing mitgegeben hattest, darauf eingehen. Warum IT Asset Management doch sexy ist. Kannst du das
Dank.
erklären?
Ja, natürlich. Häufig, ich vergleiche das immer, wenn man einem Verwandten im Gespräch, vielleicht beim Geburtstag oder so, man ein Thema näher bringen will, merkt man ja, ob ein Thema interessant ist oder nicht. Bei manchen Themen steigen dann die Verwandten direkt ein und sagen, ah, das ist super interessant, habe ich jetzt gelesen. Aber wenn du jetzt mit dem Thema kommst, ja, wir machen IT Asset Management oder auf Deutsch wäre es ja eine Inventarverwaltung, sehr dröge, ne? Da
Ja,
werden die meisten Leute sagen, ah ja, okay, ist interessant, klingt sehr deutsch, ne? Und dann erklärt man so ein bisschen, was ist das eigentlich? Ich habe so den IT-Lifecycle angesprochen. Hey, du bist in unglaublich vielen Prozessen mit drin, auch mit unglaublich vielen Abteilungen. Das heißt, Beschaffung. Beschaffung ist kein reines IT-Thema. Da bist du mit dem Einkauf mit drin. Da hängst du teilweise mit ganz anderen, wenn es ein Beispiel wäre, teilweise auch anderen Unternehmensteilen aus anderen Unternehmensgruppen. Holdingstruktur ist häufig so, dass bestimmte Unternehmensteile einkaufen und andere wieder davon partizipieren. Dann die Inbetriebnahme. Wer nimmt denn das, wo, wie im Betrieb? Da ist die IT wahrscheinlich wieder mit dabei, aber da muss es auch irgendwo hingeliefert werden. Dann die Absprache vielleicht gegebenenfalls mit einem Mitarbeiter und so weiter und so fort. Dann, oh, das Gerät geht kaputt. Wie kann jetzt der Mitarbeiter denn melden, dass es kaputt ist? Muss man jetzt ein Ticket schreiben an die IT oder läuft das über einen integrierten Service Desk oder Drittanbieter-Tool, wie auch immer? Und dann irgendwann, ah ja, okay, man muss die Laufleistung von dem Gerät zu optimieren oder auch zu verlängern, gerade aus dem aktuellen, ja, brennenden Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel. Will man es wirklich nach 3 Jahren wegtun oder will man das 5 Jahre nutzen? 10 Jahre? Gibt es ja auch Geräte, die so lang nutzbar
Ja.
sind. Lebenszeit verlängern. Und irgendwann wird das Gerät natürlich entsorgt. Wie möchte man denn sorgen? Schmeißt man das einfach weg? Ganz plakativ gesprochen, muss das über einen zertifizierten Recycler oder Entsorger dann gemacht werden. All das. Und wenn man das so ein bisschen erzählt, auf einmal sagen könnte, ach, das ist ja interessant. Und irgendwann kommt auch noch um die Ecke nach diesen ganzen Prozessen die Accounting-Abteilung und sagt, wir müssen dann auch dieses Jahr den Bericht machen und denkt dran bitte IT-Abteilung, ich brauche das morgen. Ne? Und dann kommen dann die meisten IT-Admins und sagen, ach so, das Anlagevermögen aus der IT, wo ist denn das? Ja, in der Excel-Liste, sagen die dann in bestimmten Bereichen.
Ja.
Dann, okay, und wisst ihr, ob die aktuell ist? Nein, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, ob die Daten stimmen. Und dann kriegst du ein Problem, weil dann der Steuerprüfer reinkommt, dann der Steuerberater und sagt, alles klar, wie macht ihr das eigentlich? Und wenn man das in den Themenmix dann mit reingibt, mit all diesen Punkten, sagen die Leute, ach, das ist ja total krass, da bin ich ja auch mit in Berührung, da bin ich ja
Ja.
dabei. Also das habe ich ja sogar vielleicht in irgendeiner Ecke sogar schon selber mal was gemacht. Ich muss da ja manchmal so Dokumente unterschreiben und Dinge halt entsprechend tun und dann ist es doch wieder auf jeden Fall sexy. Weil die Mehrwerte, muss man ganz klar sagen, wenn man mit Unternehmenslenkern spricht und auch ob es jetzt ein CEO ist oder direkt mit den Techn also den Leitern aus den Infrastrukturbereichen, die sagen natürlich ganz klar, wir kennen unsere Anforderungen, wir wissen das entsprechend und wir brauchen einfache Lösungen. Wenn man das denn dann erklärt und sagt, ey, wir kommen mit einem anderen Tool, das bietet extrem viele Dinge, dann ist natürlich ein Komplexitätsoverloading da. Und die sagen dann, es ist zu kompliziert, macht es doch einfacher. Einfache Tools, sinnvoll angewendet. Und dann sagen die, das Thema IT-Asset-Management, das ist ja total easy. Da freuen sich ja die Mitarbeiter drauf. Weil häufig die Mitarbeiter in solchen Abteilungen, IT-Admins zum Beispiel, die mögen das nicht. Die sagen dann entsprechend, ja, das ist Standardarbeit, ich möchte eigentlich was hochwertigere Tätigkeit machen,
Ja.
viel mehr mein Gehirn benutzen und nicht immer diesen immer wieder dasselbe machen. Und da kann so ein Tool unglaublich unterstützen und Mehrwerte nach oben bringen. Und natürlich, weiß nicht, wie das für euch ist, Daten als Basis für alles. Du hast
Ja.
diese Daten, von denen ich alle spreche, in der gesamten Chain an einem Ort verfügbar. Kannst sie auch teilen an Drittsysteme und so weiter. Alles gar keine Frage. Die Daten gehören ja dem Kunden auch. Dass das dann quasi zusammen einen unglaublichen Mehrwert schaffen kann und dieses Thema auch hebt, insgesamt in der Wertschöpfung, ist brutal.
Ja,
Und
klar,
wenn man
ja.
das alles so ein bisschen erklärt, dann sagen die Leute, hey, das ist ja extrem cool. Das ist ja wirklich
Ja.
genau das Thema, was wir jetzt brauchen und auch in der Zeit ist, weil ich habe ja gar kein Geld mehr. Es ist ja alles so teuer geworden. Sag mal, nimm IT-Asset-Management.
Ja.
Damit kannst du Geld sparen. Damit kannst du deine Prozesse auch reorganisieren und so weiter. Da geht einiges. Also gehen dann in einem anderen Punkt bestimmt noch darauf ein, dass wie das auch im Zusammenspiel dann noch ist.
Ja, super, danke dir. Das bringt mich eigentlich auch auf so einen logisch nächsten Punkt, Wertschöpfung durch IT Asset Management. Das ist eben schon so angedeutet, finde ich, ne, in Richtung Effizienz, in Richtung Daten, Sauberkeit. Aber ja, vielleicht gibt es noch andere Themen, wo du sagst, das sind eigentlich da wertschöpfende Prozesse, die ihr damit und auch unterstützt.
Also, das ist jetzt so ein Insight, ne? Ist immer
Ja.
ganz gut, auch Insights zu liefern, wenn man irgendwo hingeht. Also, wenn man unser Kundenspektrum halt sieht, auch über die letzten Jahre, dann kann man ganz klar erkennen, es gab Kunden, die waren sehr gut in der Digitalisierung, auch damals schon. Aber es gibt auch reihenweise Kunden, da wir ja KMU auch abdecken, die machen gar nichts in der Digitalisierung. Gerade zu Beginn so von so einem Projekt, sondern die wollen starten. Dann ist das Projekt, ich möchte ein IT-Asset-Management-Tool haben oder Inventarverwaltung ausrollen, das erste Digitalisierungsprojekt teilweise in diesem Unternehmen.
Okay.
Und dann ist natürlich die Frage, hey, was ist denn mit definierten Standards und Prozessen? Habt ihr die? Müssen wir die besprechen und so weiter? Also das als Mehrwert erstmal zu schaffen, generell fürs Unternehmen außerhalb von dem Tool,
Ja,
ist
ja.
auch wirklich sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach, weil das ist die Grundlage für alles, was man später macht. Ob das jetzt ein Einkauf ist von einem Tool, ob man digitalisieren möchte in einem Bereich wie, keine Ahnung, auch Nachhaltigkeit vielleicht zum Beispiel oder auch Serverarchitektur verändern möchte oder den Einkaufsprozess optimieren möchte und solche Geschichten, da ist man an sehr, sehr viel Stellschrauben auch dran. Dann natürlich das Thema Kostensenkung, also jeder hat ja jetzt mitgekriegt, was so los war in den letzten 2 Jahren. Corona, auch der Krieg jetzt entsprechend, Chipkrise vielleicht in Taiwan. Also wenn man weltpolitisch da diese Themen mit reinwirft, ist eigentlich eins klar, nichts ist sicher. Es gibt einen ständigen Wandel. Es kann sein, dass du gar keine verfügbare Ware mehr hast. Ich muss dann doch vielleicht von Just in Time in Lagerbereiche wechseln und solche Geschichten, den Einkauf optimieren, planen, wie viele Mitarbeiter bekomme ich entsprechend in einem gewissen Zeitraum, was haben die für einen Bedarf. Was geht kaputt und so weiter. Wenn man das alles dann zusammennimmt, ist und Plan über Planung dann die Kosten quasi zu stabilisieren sind, die Lieferkette auch ein bisschen ja zu konsolidieren ist und auch zu stabilisieren wäre, dann hast du natürlich brutale Mehrwerte, weil hey, die Lieferkette, da weiß keiner, was die nächsten 10 Jahre abgeht. Ja, wobei, ja. Wann was, wer wann, wo was, in welchem Teil von welchen Produkten produzieren wird und vor allem, was dann auch letzten Endes wirklich die Produkte kosten werden. Sie werden teurer, aber welchen Preisrahmen wir dann entsprechend haben, weiß keiner. Und ja, der entscheidende Mehrwert ist, durch die Datenverfügbarkeit wird natürlich effektiv die Zusammenarbeit gefördert. Ja. Das ist ein großes Thema mit diesem, dass ich gerne mit Menschen arbeite, dass ich schon damals gesagt habe, dass die Verbindung zwischen den Abteilungen, wenn es gut gemacht ist, fließend sind. Man greift dann ineinander über, sagt, alles klar, hier sind die unsere Verbindungspunkte. Es gibt keine Abteilung, die alleine was macht. Es gibt auch keine Daten, die in einer Abteilung eigentlich alleine existieren können. Das ist, wenn es so ist, falsch. Und dann gibt es die perfekte Synergie, wenn das ineinander greift und dadurch natürlich der Kreis sich schließt und man super Effekte erzielen kann auf allen Ebenen.
In der Zusammenarbeit, du hattest mal das Stichwort Teamkultur noch mit reingebracht. Ist das das, was du damit meinst?
Ja und nein. Also erstmal brauchst du ja, ich kann es immer auch anwenden aufgrund der Vergangenheit. Ja. Es gab da auch Silos. Das heißt, die Logistik hat zum Beispiel auch gar nicht mit der IT gesprochen. Aber es gab Probleme in der Logistik. Da hat man entsprechend gesagt, ja, was sind denn eure Probleme? Kann denn die IT eigentlich helfen? Und warum wissen wir eigentlich nichts davon? Also Kommunikation als ganz, ganz großer Schlüssel. Und dann musste man natürlich in so einer Phase dann diese Daten und diese Probleme auch erstmal erarbeiten. Hat dann natürlich unglaublich viel Dinge getan, meiner Meinung nach, die man hätte schon vorher haben müssen.
Ja, klar.
Und
ja.
Das ist so ein Klassiker zum Beispiel. Aber auch genau, wie gesagt, die Buchhaltung. Ich habe jetzt eine Anforderung. Ich brauche jetzt Daten aus deinem Ressort. Und du musst mir die Daten auch geben, weil der Finanzplan muss nächste Woche stehen. Sonst kommt der Geschäftsführer vorbei und sagt mir, was ist bei euch los? Und auch da, das geht von, wenn es entsprechend besprochen ist und so weiter, dann Hand in Hand. Und das ist das Schöne. Zugleich, Teamkultur, muss man das den Leuten auch beibringen. Also es ist so, wir kommen ja aus einer traditionellen Arbeitskultur. Das heißt, wenn man sich heute anschaut, wie vor 20 Jahren gearbeitet worden ist, dann war das so. Dann waren die Abteilungen isoliert. Dann haben die jeder für sich ihre Standards geschaffen, ihre Art und Weise, wie sie kommunizieren, wie sie auch über die anderen reden zum Teil. Also das ist einfach kulturell bedingt so ein bisschen. Aber jetzt mittlerweile ist es klar, aufgrund von Kostendruck, dass man den Wohlstand auch weiterhin so halten will, dass man auch ganz andere, ja, gesellschaftliche Dinge auch jetzt auch tun muss, dass das so in der Form nicht geht. Und in dem Rahmen muss man ganz klar sagen, ändert sich die Arbeitskultur mit der Technologie in der Digitalisierung auch wieder im Gleichklang, greift wieder ineinander über und ergibt dann etwas Perfektes. Aber klar, wenn wir auch mit Leuten arbeiten, die jetzt schon aus dem alten Kulturraum kommen, das muss man denen zeigen, erklären, warum mache ich das jetzt so? Warum ändert sich das für dich? Warum musst du auf einmal mit Leuten aus dem Einkauf sprechen? Vielleicht sind sogar Einkaufsleute Teil vom IT-Team, weil die Prozesse gut kennen und so weiter und so fort. Also das ist so ein ganz, ganz großes Thema meiner Ansicht nach, in dem sich die Unternehmen noch über Jahre hinaus professionalisieren müssen und wo wir mit diesem IT-Asset-Management-Thema auf einmal reinkommen und sagen, wieso macht ihr es denn nicht so? Wieso macht ihr denn nicht die Zusammenarbeit so, wie sie eigentlich sein sollte, wo ihr sagt, ihr kriegt ihr die Wertschöpfung raus? Und wir greifen wir eigentlich fast als Digitalisierer ein. Und das ist teilweise sehr, sehr interessant, dass dann ein Prozess losgetreten wird, unabhängig vom Kauf von so einem Tool, wo ich dann sage, hey, cool, ist wirklich toll, was ihr da draus gemacht habt. Ein tolles Projekt, autonom. Dann fragt man nach, ey, ist es super. Das, was ihr den Leuten auch erklärt habt, ist hat einen mega Benefit für uns gehabt. Da haben wir, vergesst den Preis von dem Tool, sag ich mal als Beispiel, hat 10.000 Euro eingespart auf einmal. 100.000, die haben auch Industriekunden mit sehr, sehr vielen Mitarbeitern, die dann quasi, keine Ahnung, 60, 70, 80.000 Assets haben. Ja. Und da kannst du dir natürlich den Wirkungsfaktor auch vorstellen.
Ja. Sehr, sehr gut. Cool. Das sind wir wirklich schon, da durchgaloppiert durch die Themen. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen, was du ganz gerne noch erklären möchtest?
Also ich glaube, dass zum Beispiel das Thema Entlastung von Mitarbeitern, also sprich, das ist ein großes Paradigma unserer Zeit. Also sprich, die IT-Abteilung, Standardarbeit, teilweise wird es ja auch, ich weiß, auch dass No-Code, Low-Code aktuell zum Beispiel so ein Thema ist, wird versucht, dann Standardprozesse zu automatisieren. Ja. Wir haben sie im Tool anders eingebettet, nicht über so eine Variante, aber wo wir dann sagen, dort sind diese typischen Tätigkeiten, die es gibt, also beispielhaft ein Übergabeprotokoll, beispielhaft die Daten schön zu highlighten, Reports für eine
Ja.
C-Level-Ebene zu generieren,
Ja.
wenn er es nicht sogar selber machen will, Daten der FIBO zur Verfügung stellen, solche Sachen. Das sind so repetitive Tätigkeiten, wo man sagen kann, muss das jemand wirklich jetzt, muss ich jemand die Vorlage ausdenken und noch den Unterschriftsprozess per Hand durchführen? Oder gibt es da Tools, dass man das in digitale Signatur macht? Oder kann man Reports einfach ziehen, rüberspielen und er kann das dann, keine Ahnung, in seinem Power BI machen zum Beispiel oder in seinen anderen Auswertungstools, dass das alles dann einfach verfügbar gemacht wird. Und der IT-Admin sagen kann, ich kann mich endlich auf meine Kernaufgaben fokussieren, auf Mehrwertthemen. Und das ist ein Punkt, gerade in diesem, ja, wir müssen Mitarbeiter gewinnen, wir müssen auch Mitarbeiter attraktiv sein für Mitarbeiter. Ein ganz, ganz großes Thema. Und schlechte Tools gibt es sehr, sehr viele am Markt, muss man fairerweise sagen. Wird auch kein Mitbewerber entsprechend da jetzt geblamed oder so. Aber es ist definitiv so, dass die Qualität der Tools in Bezug zu Einfachheit in diesen speziellen Kontexten, nicht nur IT, sondern wie machst du eine Inventur? Wie ermöglichst du den Mitarbeitern Barcodes speziell zu definieren? Wie ist der normale Prozess, wenn ein Mitarbeiter ein On- oder ein Offboarding kriegt? Dass das alles quasi in einer Lösung vereinheitlicht funktioniert und dem Mitarbeiter ja das Leben erleichtert, ist doch der Traum von jeder IT-Abteilung. Und den versuchen wir, so gut es geht, ist natürlich auch im Veränderungsprozess, wenn es perfekt wäre, müssten wir nichts mehr machen, versuchen wir zu erfüllen. Und das ist ein ganz, ganz großes Kriterium meiner Ansicht nach, wo die Firmen noch extrem Nachholbedarf haben. Gerade um die Attraktivität zu gewinnen.
Ja, okay, verstehe. Diese Automatisierungen oder diese Erleichterungen, die du angesprochen hast, sind es dann, sage ich mal, Custom-Lösungen für individuelle Kunden? Oder baut ihr quasi solche Report- oder Übergabetemplates und Unterschriftenthemen, baut ihr das quasi standardmäßig auf und stellt es allen zur Verfügung?
Also wir bieten Standard-Templates an. Es gibt natürlich Kunden, gerade in Spezialbereichen, wir haben jetzt Industriekunden gewonnen, der macht so Anlagenbau und auch so Windkraftanlagen zum Beispiel an der Nordsee. Die haben sehr spezielle Anforderungen gehabt, da macht man halt Customizing, also da kommt wieder so ein bisschen dieses Individuelle, also wir machen es dann schon, aber das funktioniert quasi als App-Hook-Konzept. Das heißt, dass dieses Feature in der Applikation freigeschaltet wird. Ne? Das heißt, die Applikation selber läuft, wir customizen was, Spezialfeatures und so weiter, die quasi als Add-on auf dem Standard-Feature drauflaufen.
Cool.
Und dann kannst du das quasi per Plugin einfach installieren. Und Kunde A hat halt Plugin A, Kunde B hat halt Plugin B. Und gegebenenfalls gibt es ein generisches Plugin, dann können es
Was man
mehrere Kunden.
freischalten könnte. Okay. Ja, sehr cool. Thema Entlastung. Dann nochmal die Frage. Aus meiner Sicht ein riesenspannendes Thema und du hast auch mir jetzt heute deutlich gemacht, wie viele Berührungspunkte eigentlich jeder Einzelne, egal welche Abteilung, mit einem IT-Asset-Management hat, direkt oder indirekt. Ne? Und auch die Geschäftsführung, Controlling, alle. Ja, vielleicht da noch ein paar letzte Worte, letzte Themen, die du aufbringen wolltest.
Von meiner Seite, ich würde persönlich jedem empfehlen, man sieht ja jetzt, wenn man ein Tool baut, also aus dem Individualentwicklungskonzept heraus in ein Produkt übergeht, also quasi natürlich mit einem MVP zu arbeiten, das ist das Erste, was immer sehr, sehr gut ist. Also sprich, ja, immer innerhalb von 2 Wochen mal schnell was zu bauen, zu gucken, funktioniert das am Markt, sind das Use Cases, die man anwenden kann, das ist das eine. Der zweite Aspekt, den ich extrem spannend finde, ist zu schauen, was sind die Schmerzen meiner Zielgruppen? Was ist dort los, dass man dahin geht? Was möchte die C-Level-Ebene? Die möchte Transparenz, Übersicht. IT-Admins, was möchten die? Die möchten einfache Arbeiten vollziehen können, die möchten Zeit sparen. Die möchten auch Übersicht, aber auf eine andere Art und Weise, also auf einem anderen Level. Und natürlich der Einkauf, auch dort, Mitbestimmung in dem Prozess ein bisschen. Was kann ich dort für Daten rausziehen? Extraction ist da ein großes Thema. Und natürlich HR, was wir auch einbinden aktuell mit On-Offboarding, dass quasi die ihre Mitarbeiterkapazitäten schon vorher bekannt geben können. Und sagen, hier, alles klar, HR wird eingebunden, kann dann quasi an dem Prozess mitpartizipieren, dass das einfach dann alles eingebunden funktioniert.
Ja.
Und da würde ich immer raten, geht, fragt die Leute und fragt auch die Menschen draußen, was brauchst du, um deine Arbeit zu machen? Und nicht irgendwas entwickeln, was jetzt quasi total fancy ist und Technologie-Stack braucht ohne Ende und dadurch auch vielleicht viel Geld kostet. Nein, vielleicht ist es auch eine einfache Funktionalität, die die Komplexität dann auch lösen kann.
Ja.
Technologie löst Probleme, schafft auch viele neue. Das könnte man jetzt im größeren Rahmen nochmal diskutieren. Und das ist aktuell mein Best-Practice-Tipp für alle. Baut einfache Tools für die Leiden der Menschen.
Ja. Cool, sehr, sehr cool. Vielen Dank. Aber vielleicht dann zu unserem Standard-Wrap-Up auch zu kommen. Wo kann man euch denn finden? Oder gibt es Veranstaltungen, wo ihr seid oder online? Wie seid ihr zu finden?
Also wir haben erstmal eine Webseite logischerweise, ntechsystems.de, aber speziell für das Produkt ist es inv360.de, also inventory360.de, inv360.de, cool. Genau.
Ja.
Und da kommt man dann quasi auf die Produktseite, kann sich eine Demo angucken, effektiv, kann dort auch kostenlos sich eine Beratung reinholen. Wir beraten am Anfang auch gerne, wenn es Rückfragen gibt. Und das jetzt muss ich ja sagen, ne? Unser Produkt ist sehr fair, preislich, aber auch natürlich ja vom Feature-Set und kann sich sicherlich mit sehr, sehr vielen Enterprise-Produkten, die wesentlich teurer sind, auch messen. Wo kann man uns ansonsten finden? Aktuell gehen wir nicht auf Messen und so weiter. Wir versuchen sehr, sehr viel Remote abzudecken, um auch diesen Bedarf und auch unsere Reisetätigkeit ein bisschen einzuschränken, auch dann auch abzudecken. Aber wenn ihr uns anschreibt, konkret, werden wir uns melden und auch das sehr seriös beantworten, was es dort für Fragen gibt.
Sehr schön, danke dir. Ja, ansonsten hast du noch eine Empfehlung mitgebracht.
Ja.
Du kennst das ja wahrscheinlich aus unseren anderen Folgen.
Ja.
Jemanden, den du in unserem Format siehst.
Ja, also ich habe zwei Personen ausgesucht. Einmal ist das der Thorsten Potzimek von der SAC GmbH aus Darmstadt. Das ist ein Systemhaus, was sehr viel im Bereich Hochverfügbarkeit, Netzwerke und so weiter macht. Der bietet auch ein interessantes neues Produkt an. Das könnte er dann im Rahmen dessen auch gerne mal erläutern. Und wo ich auch glaube, dass das einen sehr, sehr hohen Mehrwert bieten kann für sehr viele Unternehmen. Und der Thorsten Sauer von Nextly Solutions aus Aschaffenburg. Ein unglaublicher Technik-Geek.
Okay.
Also wirklich jemand, den ihr einladen solltet.
Auch dort CTO.
Ist dort auch CTO.
Ja. Spannend. Sehr, sehr cool. Ja, vielen, vielen Dank dafür. In dem Sinne sage ich nochmal abschließend danke für deinen Besuch. Hat echt Spaß gemacht, auch super spannendes Thema. Jetzt noch interessanter als vorher, doch sexier als man denkt. Und ansonsten auch danke an alle Zuhörer und Zuschauer. Leading Tech ist wie immer zu finden auf allen führenden Podcast-Plattformen, bei Apple, bei Spotify und mit Video auch bei YouTube. Und ansonsten natürlich auch auf unserer DVC, Digital Venture Consultants, LinkedIn-Page. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen.